Wir sind in deinem liebenden Arm und wir sind deine Kinder und wir gehören zu deiner Familie. Und ich danke dir, dass wir vor dir treten dürfen, wie wir sind, mit all unseren Sorgen und Gedanken und Zweifeln und was uns einfach im Laufe der Woche beschäftigt. Und ich danke dir, Vater, dass wir uns jetzt nach dir ausrichten und dass du ein lebendiges Wort für uns hast, wo wir erfüllt sind und wo uns einfach stärkt und ermutigt. Amen. Richtig cooler Lobpreis und auch ein richtig gutes Bild vom Elmar. Das baut auch ein bisschen auf das auf, was ich heute zu sagen habe. Also richtig stark, wie gut Gott das vorbereitet. Und ich glaube, dass Gott einen Plan hat, einen guten Plan mit jedem Einzelnen. Ich glaube aber auch, dass er alles in seiner Hand hat, was die Zeit auch bringen mag, wo wir uns auch gerade befinden. Ich glaube, dass sein Sohn für uns gestorben ist und ich glaube, dass er uns als seine Kinder bezeichnet und ich glaube an einen Gott, dem einfach alles möglich ist. Genau, und ich spreche halt über die göttliche Versorgung. Man kennt es wahrscheinlich, ja, Gott ist unser Versorger, klar, der kümmert sich um alles. Aber wie ist es, wenn ich wo festhänge in der Arbeit, wo ich unzufrieden bin, wo ich unerfüllt bin, wo es anstrengend ist, wo Kollegen mich nicht ausstehen können, wo ich neu bin? Oder wie ist es, wenn ich kurz vor einer Kündigung stehe oder wenn das Unternehmen bergab geht? Wie ist es da? Wie fühle ich mich da? Oder wie ist es, wenn ich in einer Familie bin, wo ich mich unverstanden fühle, wo ich vielleicht in einer Partnerschaft lebe, wo ich mich ungeliebt fühle, wo ich nicht mich angenommen fühle, wo ich denke, ich bin nicht mehr erfüllt von dieser Partnerschaft? Wie gehe ich denn damit um? Oder wie fühle ich mich damit, wenn ich nicht mehr so viel Geld verdienen wie davor und muss Rechnungen bezahlen und der Kontostand sinkt und sinkt? Und wie gehe ich denn damit um? Ich hänge in dieser Situation einfach fest. Schmeiße ich alles hin, setze den Kopf in den Sand und sage, ich laufe weg und ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiße die Beziehung hin, ich schmeiße die Arbeit hin, ich schmeiße meine Familie hin? Oder versuche ich aus eigener Kraft das Ruder an mich zu reißen und versuchen, den Weg zu halten mit eigener Kraft, weil ich es ja besser weiß, weil ich ja die Erfahrung habe, weil ich ja schlau bin. Manchmal suche ich mir vielleicht auch Rat bei Freunden, bei Bekannten, beim Pastor oder bei den Ältesten. Aber hast du Gott schon mal gefragt? Hast du gehört, was er dazu gesagt hat, zu seiner Situation? Und ja, ich glaube, wir haben einen Gott, der spricht. Und wenn du jetzt sagst, Sarah, er spricht nicht zu mir, ich höre schon seit Wochen nichts mehr, dann sage ich dir, er spricht heute Morgen zu dir. Und da gucken wir uns in 1. König mal Elia an. Und da möchte ich ein bisschen auf die Vorgeschichte eingehen. Die guten bibelbelesenen Menschen, die kennen die Geschichte im 1. Könige, was vor dem 16. Kapitel, vor dem 17. Kapitel stattfindet. Da ist ja ein König nacheinander in Israel an der Macht gewesen und jeder hat es noch schlimmer getrieben als der vorherige. Und dann kommt König Ahab. König Ahab, können wir lesen, er hat festgehalten an den sündigen Gottesdiensten wie seine Vorgänger. Er hat auch noch eine Ausländerin geheiratet. Er hat auch noch ihren Glauben angenommen, hat den Baals angebetet, hat ein Gotteshaus für den gebaut, hat die Aschera angebetet. Und was noch dran steht, er hat es noch schlimmer getrieben und das, was Gott alles missfiel. Und dann kommt der erste Auftritt von Elia. Und das ist schon mal ein sehr spannender Auftritt, finde ich. Weil wie wir lesen können ist, und es sprach Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gila zu Ahab. Das heißt, der Mann kommt vor den König, zack, bumm, ich bin da, ich komme aus Tischbe. Und was sagt er? So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Er steht nicht vor dem König Ahab, er steht vor Gott. Und das wusste er. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Er macht nicht mal Smalltalk mit dem König und sagt, hallo, mein ehrfürchtiger König, ich tritt jetzt vor dich und gebe ihm quasi die Ehre und die Würde, was man ja bei einem König macht. Nee, er sagt, ich stehe vor Gott und es wird nicht mehr regnen. Finde ich schon krass und dann scheint es ja, als würde der verschwinden wieder, oder? Weil dann sagt der Gott zu ihm im nächsten, das lesen wir gleich weiter, er soll weggehen. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wie hat Ahab wohl reagiert? War er geblättet? War er zornig? War er aufgebracht? Hat er ihn rausgeschmissen oder war er einfach nur geblättet, dass plötzlich so ein Mensch daherkommt und sowas zu ihm sagt? Er hat ja nicht mal gesagt, hey, du hast Scheiße gebaut, tu Buße, kehr um und alles ist wieder in Ordnung. Nee, es hört auf zu regnen. Und für mich war es so, Gott schickte sein Volk mal wieder in eine Wüstenzeit. Die Menschen sind arrogant geworden, nahmen ihr Leben selbst in die Hand. Sie glaubten nicht mehr an den Gott, bauten auf ihre eigene Welt, schauten, dass es ihnen gut geht, dass sie sich dabei gut gefühlt haben. Und dann habe ich mir überlegt, wieso lässt Gott es nicht mehr regnen? Warum dieser Regen? Ich meine, damit trocknet ja alles aus, ist ja kein Leben mehr. Und dann ist mir gekommen, was bedeutet denn eigentlich Regen in der Bibel? Und dann habe ich mal so ein paar Bibelstellen gefunden, die brauchen wir jetzt alle gar nicht durchlesen. Aber eine Bibelstelle ist richtig spannend, die im 3. Mose 26, werdet ihr in meinen Satzungen wandeln und meine Gebote halten und tun, so will ich euch Regen geben zur rechten Zeit und das Land soll seinen Ertrag geben und die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen. Fand ich sehr spannend. Sie haben sich nicht an das gehalten, was im 3. Mose gesagt worden ist, woran sie sich halten sollen. Und dann war das für mich die klare Konsequenz, es hört auf zu regnen. Es wird keinen Ertrag mehr geben. Es wird alles austrocknen. Nur weil das Volk oder weil der König das vorgelebt hat und sie haben sich nicht an die Gebote und die Satzungen gehalten. Und mir zeigt es auch, Gott ist der Herr des Regens. Er lässt es regnen, er lässt es wachsen. Ich kann dankbar sein, dass Gott es regnen lässt, dass ich heute was zum Essen habe. In Sacharja 10,1 steht, bittet den Herrn, dass er es im Frühjahr regnen lässt, denn er allein kann die Wolken schicken. Das ist nicht das Wasser, was dann hochsteigt, was man mal in Erdkunde gelernt hat wahrscheinlich. Das gehört bestimmt auch dazu. Das hat auch Gott erfunden. Irgendwie so, ich bin da nicht so gut darin. Aber er lässt es regnen, dass der Ertrag kommt. Und Elia geht einfach weg. Und Gott sagt, da kam das Wort des Herrn zu ihm, geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Gott gibt ihm den nächsten Auftrag und sagt, okay, jetzt geh weg, versteck dich, geh zu diesem Bach und ich versorge dich. Ich schicke Raben, ich befehle Raben, dass sie dich mit Fleisch und Brot versorgen, morgens und abends. Finde ich ganz spannend, weil er hat jetzt ausgesprochen, es regnet nicht mehr. Warum schickt Gott ihn nicht an den See oder an den Fluss? Es muss ein Bach sein. Ein Bach. Ihr kennt alle einen Bach. Da ist nicht so viel Wasser drin. Bach ist das Erste, was wahrscheinlich austrocknen wird, wenn es nicht mehr regnet. Im See und im Meer ist ja noch viel mehr Wasser drin. Da hat man ja eine Zeit. Und Elia zeigte einfach, er vertraute Gott in allem, wohin er ihn geschickt hat. Und das will ich euch heute Morgen auch mitgeben. Gott versorgt euch da, wo er euch hingestellt hat. Und Gott hat ihn zu diesem Bach geschickt. Genau, ich habe nur so eine Karte, dass ihr mal seht, wo dieser Bach ist. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, wo dieser Krit da ist. Zurück, kein Problem. Also seht ihr, nebendran ist so das Riesenmeer, das sind auch Flüsse, das sind Seen, alles Mögliche. Aber er schickt ihn zu dieser Stelle und versteckt ihn da. Wieder zurück. Nee, zurück. Und ich glaube, dass Gott die Zeit genutzt hat, um Elia zu schleifen. Eine Wüstenzeit bedeutet, er musste Gott ganz und gar vertrauen, dass er ihn da versorgt, wo er ihn jetzt hingestellt hat, zu einem Bach und von Raben. Jetzt hätte Elia die Möglichkeit gehabt zu sagen, ja Gott, was soll ich hier jetzt machen? Soll ich jetzt Felder bestellen? Soll ich ein Haus bauen? Ich will ja was tun. Wir sind ja Menschen, wir tun gerne was. Wir sitzen nicht einfach nur rum und lassen uns berieseln. Wir sind ja Schaffer eigentlich, also sagt man ja zu Deutschen. Wir sind Arbeitsmenschen. Und Elia ging dahin und man liest nicht, ob er mit Gott gezürnt hat, man liest nicht, ob er gezweifelt hat, aber er war 3 Jahre an diesem Bach. 3 Jahre musste er langsam zuschauen, wie dieser Bach langsam immer weniger wird. Und das fand ich ganz spannend zu lesen, dass Gott ihn einfach da versorgt hat, 3 Jahre. Und er hat die Zeit genutzt, und jetzt kommen wir zu Jeremia, um seine Wurzeln tiefer gehen zu lassen, dass er näher an Gott heranwächst. In Jeremia 17, Vers 5 steht, ich, der Herr, sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Was ich daraus lese ist, erstens, wenn ich mich von Gott abwende, wenn ich sage, ich habe keinen Bock mehr auf dich, Gott, ich mach's selber, du kannst es nicht, ich mach's aus eigener Kraft, das ist dann das Dritte, dann ich mich auf Menschen verlasse. Man soll Ratgeber suchen, ja, man soll Menschen darum fragen, aber ich soll mich nicht auf Menschen verlassen, auf ihre Meinung, weil jeder hat eine andere Meinung. Und das Dritte, was ich rauslese, ist, hey, wenn ich mich auf diese menschliche Kraft verlasse, das sind drei Sachen, wo wir verflucht sind, wenn wir uns darauf stützen, oder? Also ich lese das so. Ich weiß nicht, wie ihr das lest. Danke. Aber ich lese es so, dass Gott sagt, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Jetzt können wir nach Hause gehen, oder? Also wir machen irgendwie alles falsch, oder? Wenn wir Menschen sind. Nein, natürlich nicht. Im nächsten Vers steht richtig cool, doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Ich glaube, das ist das, was Gott mit Elia gemacht hat in diesen 3 Jahren. Elia hat Gott vertraut, dass jeden Morgen, jeden Abend Brot oder Fleisch da sein wird. Er hat darauf vertraut, dass das Wasser da ist. Und ich glaube, in der Zeit ging es nicht darum, um diese körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen, sondern näher zu Gott heranzuwachsen, tief verwurzelt zu sein, um das, was Gott ihm versprochen hat. Er hat gesagt, er hat den Raben geboten, ihn zu versorgen. Glaubst du das, dass Gott dich versorgt, wo er dich hingestellt hat, wenn Gott es zu dir sagt, wenn das in seinem Wort steht? Glaubst du das? An deiner Arbeitsstelle, in deiner Schule, in deinem Studium, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis? Glaubst du das jeden Tag, dass er dich da versorgt mit allem, was du brauchst? Nicht nur mit dem Essen, das kriegen wir, aber mit allem, was du brauchst, mit Gottvertrauen, mit der Güte, mit der Freundlichkeit, mit allem, mit was Gott uns ausgestattet hat. Ich befinde mich gerade auch in so einer Wüstenzeit. Ich kann gerade nicht in dem Job arbeiten, das ich gelernt habe, und bin gerade in der Landschaftspflege tätig. Das heißt, ich arbeite von Montag bis Freitag draußen bei Wind und Wetter. Kann auch mal kalt sein, aber da hat Gott auch versorgt. Er hat mir warme Handschuhe zum Geburtstag geschenkt. Ich darf Verkehrsinseln vom Unkraut befreien. Habe ich nicht gelernt. Ich bin gelernte Krankenschwester, habe studiert und reiß Unkraut aus. Jeden Tag, jeden Morgen bis jeden Mittag. Aber Gott hat mich gesegnet mit einem super Team. Das ist ein Frauentrupp, wo es richtig Spaß macht. Wir haben eine richtig gute Gesprächszeit. Wir sind manchmal motiviert, manchmal sind wir nicht motiviert. Wir hören 6 Stunden Radio, was ich nicht so gut finde, weil man wird den ganzen Tag bedudelt. Aber Gott hat die Zeit gesegnet mit einer guten Gemeinschaft, mit einer guten Teamgemeinschaft. Und ich vertraue ganz allein ihm, dass er mich versorgt. Und ich war auch menschlich. Ich habe auch gedacht, scheiße, ich brauche einen zweiten Job. Ich verdiene ja weniger Geld und mein Kontostand wird immer weniger. Und ich mir denke, ja, ich muss ja was tun. Ich muss ja Bewerbung schreiben. Ich muss im Internet gucken. Ich muss rumgucken. Habe ich alles gemacht. Weil ich selber Gott nicht zugetraut habe, dass er mich versorgt mit dem Geld, was ich jeden Monat brauche. Ja, siehe da, ich habe noch keinen zweiten Job gehabt bis jetzt. Und ich habe dann irgendwann mal angefangen zu sagen, Gott, du hast mich dahingestellt, also versorgst du mich mit allem, was ich brauche. Und er tut es und er gibt mir immer wieder Überraschungen, dass ich plötzlich Geld auf dem Konto habe, dass ich irgendwelche Gutscheine bekomme, dass ich, wie gesagt, Handschuhe bekomme, weil mir die Finger abfrieren für die Arbeit. Und ich will euch sagen, Gott nutzt die Wüstenzeit, dass ihr näher an ihn rankommt. Entweder ihr nutzt es als Geschenk, mehr in den Glauben vertieft zu werden, oder ihr werdet zu depressiven, verzweifelten Menschen und die diesen ausgedörrter Baum sind. Ich will lieber dieser fruchtbare Baum sein, weil der ist schöner und saftiger und ich glaube, man spricht gerne mit einem fruchtbaren Baum als wie mit einem nicht so fruchtbaren Baum. Dann kam noch dazu in der Wüstenzeit, dass ich ja ab Januar eigentlich ins Referendariat starten wollte, habe alles danach ausgelegt. Jetzt kam vor 1,5 Wochen die Info, dass ich nach Karlsruhe beordert worden bin. Das heißt, ich sollte da in die Seminarschule gehen, ich sollte da aber auch an die Schule gehen. Das heißt, ich hätte umziehen müssen und alles hinter mich lassen müssen. Und ich habe kurz nachgedacht und ich wusste, nein, ich werde da nicht hingehen, weil Gott mich hierher gestellt hat. Und dann wird er sich auch darum kümmern, dass ich ab Januar was haben werde, wo ich sein soll. Nicht, weil ich das ausgesucht habe, sondern weil er das ausgesucht hat. Und ich sage euch, das braucht Kraft, es braucht Vertrauen, es braucht auch Mut. Das ist nicht einfach. Das hört sich manchmal einfach an, wenn man hier vorne steht und darüber spricht. Aber das ist nicht einfach. Das ist immer wieder ein Kampf aufzustehen und zu sagen, hey Gott, ich vertraue dir in allem, was du mir gibst und ich vertraue darauf, dass du mich auch versorgst. Und jetzt kommt die Stelle, wo der Bach plötzlich austrocknet und Elia musste langsam zugucken, dass der Bach trocken wird. Genau, danke. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Hey, Checkbot, oder? Witwe, super, die versorgt mich noch. Die hat von Gott befohlen bekommen, ein Festmahl zu machen. Ich kann duschen, ich krieg neue Kleider, ich habe ein Bett. Cool, ich freue mich. Ich laufe los und ich lasse alles hinter mir, weil Wüstenzeit, ich meine, ich habe überall Staub dran und ich habe ja keine Lust mehr, immer nur das trockene Brot und das Fleisch zu essen. Super Gott. Er gibt mir ja das Beste, haben wir vorher gehört. Alle denen, die Gott lieben, soll alles zum Besten dienen. Ist damit das gemeint, dass ich da ein Ferrari bekomme, dass ich eine Villa bekomme, dass ich Kaviar esse und dass ich die teuersten Kleidung habe? Ich glaube nicht. Und wir wissen, wie es weitergeht, dass die Witwe nicht reich war, sondern selber um das Leben gebangt hat. Und so, sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will es mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Ja, das war jetzt irgendwie nicht so der Befehl Gottes, den ich jetzt so gehört habe, oder? Von Elia. So hat er sich das wahrscheinlich nicht vorgestellt. Die Witwe bangt ja selber um ihr Leben. Was soll ich denn da jetzt machen? Soll ich quasi wirklich noch zu ihr sagen, hey, mach mir das Brot? Ist ja schon ein bisschen egoistisch, oder? Wenn man sieht, dass jemand anders noch schlechter geht als mir und dann will ich dann noch das letzte Teil von denen. Nee, Elia hat ein größeres Gottvertrauen gehabt, weil er war 3 Jahre in der Wüstenzeit und er wusste, dass Gott ihn versorgt. Und wenn Gott sagt, er hat dieser Frau befohlen, ihn zu versorgen, dann wird er sich darum kümmern, dass irgendwie Essen herkommen wird. Und das hat er auch bekommen. Und sie waren versorgt für die nächsten Tage. Und bei mir war es eben auch so, ich habe nach dem zweiten Job gesucht und ich habe jetzt einen zweiten Job und ich vertraue trotzdem Gott und frage ihn, ob das nötig ist, einen zweiten Job anzunehmen, weil ich es nicht aus meiner Kraft machen will, sondern aus seiner Kraft und weil ich dahin gehen will, wo er mich hinschickt. Und wenn er sagt, ich soll das machen, dann mache ich das. Aber wenn er sagt, nee, den zweiten Job, den lass bleiben, dann ist es auch okay, weil ich weiß, er versorgt mich mit dem, was ich brauche. Da habe ich auch noch ein weiteres Zeugnis in Bezug auf göttliche Versorgung und dass Gott uns versorgt, wo er uns hinstellt. Und zwar, das ist unser Stamm Günzburg. Gott versorgt diesen Stamm mit Unmengen Sachen. Er schenkt uns Leiter, die er mit Leidenschaft, mit Kreativität und mit gemeinschaftlichen Sinn gesegnet hat. Er segnet uns mit Ideen und mit der Opferbereitschaft, alles für die Kinder zu tun, damit sie zu Jesus geführt werden, bei ihm gehalten werden und für ihn dienstbereit gemacht werden. Ja, wir haben Herausforderungen. Ja, wir diskutieren auch. Ja, wir sind uns auch nicht immer einer Meinung. Wir sind nicht ein Friede, Freude, Haufen und alles ist harmonisch gut. Das sind wir nicht. Das können, glaube ich, die Leiter bestätigen. Aber wir raufen uns doch immer wieder zusammen, um für die eine Sache zu kämpfen, wofür Gott diesen Stamm in Günzburg eingesetzt hat. Und deswegen bin ich dankbar für die Leiter, die hinter mir stehen, die da sind jeden Freitag, die treu ihre Teamdress vorbereiten, die dafür Zeit opfern, die dafür auch Geld opfern. Und manchmal geht vielleicht auch die Zeit in der Familie ein bisschen drauf, ob es jetzt irgendwelche spezielle Aktionen am Wochenende sind. Aber sie opfern das nicht für mich, sie machen das für unseren König, weil wir genau wissen, was es heißt, am Freitag vor den Kindern zu stehen und den Kindern von Jesus zu erzählen. Weil Gott hat mir zugesichert vor 4 Jahren, dass er uns tröpfchenweise Kinder gibt. Ich konnte mir darunter gar nichts vorstellen. Und heute ist es soweit in diesem Jahr, nach Corona, Gott hat Corona bei uns benutzt, um uns zu schleifen. Das war für uns auch eine Wüstenzeit. Aber er hat es dafür benutzt, dass die Kinder tröpfchenweise kommen. Es kommen jeden Freitag Kinder, obwohl wir keine Werbung machen, Leute. Wir stehen nicht am Marktplatz und verteilen Flyer. Sie kommen jeden Freitag und ich muss die Eltern immer wieder fragen, woher wisst ihr von uns? Und sie kommen und ich finde es einfach richtig genial. Und Gott versorgt uns auch mit männlichen Leitern, die unsere Jugendliche ausrüsten und zurüsten. Und wir haben so geniale Jugendliche, Jugendliche, die hier in diese Gemeinde gehen, Jugendliche, die Freundschaften geschlossen haben. Das ist nicht unser Verdienst, das ist, weil Gott uns mit Menschen versorgt, die gute Samen in unseren Stamm sehen. Gott versorgt uns mit Menschen, die seinen Segen über uns ausgeben oder die für uns beten, die uns auch mit Essen versorgen. Und wir haben bei den Rangern ein Ranger-Versprechen. Mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun, um Gott, meiner Gemeinde und meinen Mitmenschen zu dienen. Und ich glaube, das tun wir bei den Rangern. Mit Gottes Hilfe tun wir unser Bestes. Und ich glaube, es war vorher ein Lied, was der Christian gesungen hat, dass wir das nicht aus eigener Kraft machen können. Wir können es nicht aus eigener Kraft. Ich weiß, alles, was in diesem Stamm Günzburg passiert, passiert nur deswegen, weil Gott uns segnet und weil er uns die Kraft dafür gibt. Hätte Elia sich alleine auf die Suche gemacht in der Wüste, wäre er gestorben. Hätte Elia versucht, in der Wüste was zu pflanzen, wäre es vertrocknet. Hätte Elia versucht, bei der Witwe selber was auf die Reihe zu stellen, er wäre verhungert, glaube ich. Weil es war nicht Gottes Auftrag, dass er das macht. Gott habe ihm nicht gesagt, er soll Felder bestellen oder baue ein Haus oder kauf was am Markt oder so, sondern Gott hat gesagt, ich versorge dich. Und Elia hat darauf vertraut. Und Elia, das, was ich euch heute Morgen mitgebracht habe, ist, das sind so für mich die 5 Glaubensprüfungen, die Elia durchgestanden hat. Angefangen mit dem, hey, es gibt keinen Regen. Dann kommt er in die Wüste 3 Jahre. Dann will er das Festmahl haben und findet eine Witwe vor, die arm ist. Und er wird versorgt. Dann kommt die Stelle, wo er gegen diesen Baalsgott antritt. Und wir wissen alle, was passiert. Er hat noch Wasser draufgekippt, weil er wusste, was er von seinem Gott erwarten kann. Er wusste, dass Gott lebendig ist und dass er stark ist und dass er das schafft. Und am Ende sagt Gott zu ihm noch, hey, geh zurück und es wird wieder regnen. Und wir wissen, es hat geregnet. Und das ist auch wieder das mit diesem Gottvertrauen, mit dem, dass er ihn versorgt. Er hat seinen Diener 7-mal losgeschickt, um nach dieser Wolke zu gucken. Wie oft hättest du gefragt, hättest du nach dem 3. Mal aufgegeben, wenn du Gott darum bittest, dass er dich mit Kraft versorgt, mit Freude, mit allem, was du brauchst, an dem Ort, wo du hingestellt bist. Vielleicht hätten wir nach dem 3. Mal aufgegeben. Aber er war 7-mal, hat er unerbittlich gebeten, bis es endlich anfängt zu regnen. Aber wir wissen auch, dass Elia ein Mensch, beim Jakobus steht, glaube ich, drin, er ist einer wie wir oder uns ähnlich, irgendwie so. Und auch er war irgendwann mal am Ende seiner Kräfte. Obwohl er so viele krasse Wunder erlebt hat, kommt der Moment, als König Ahab zu seiner Frau kommt und plötzlich sagt die Isabel, sie droht Elia und sagt, hey, ich bring dich um. Das ist scheiße, was du machst. Und was ist passiert? Elia hat Angst bekommen und Elia ist abgehauen und war wieder, glaube ich, in der Wüste. Und Gott hat ihn aber da versorgt mit einem Engel und hat ihm gesagt, geh zu dem Berg Horeb. Und Elia wurde depressiv, er wurde schwach, wollte schon aufgeben. Und klagt Gott sein Leid, als Gott fragt an diesem Berg Horeb, wo er schon Mose begegnet ist. Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Ich habe jetzt hier so das Ich ein bisschen betont. Elia war sehr ich-bezogen in dem Moment. Ich habe das gemacht, ich habe es gemacht und ich tue das. Ja, Gott hat ihm den Auftrag gegeben, Sachen zu tun. Aber auch Gott hat es durch ihn bewirkt. Und ich finde Elias hier sehr von sich eingenommen. Er hat nicht mehr darauf geguckt, was Gott ihm versprochen hat, dass er ihm zugesagt hat, hey, ich versorge dich. Und Gott hätte jetzt doch die Möglichkeit gehabt, ihm eine Moralpredigt zu halten. Da sind wir ganz gut, wir Menschen, gell? Wenn jemand zu euch kommt, dann knallen wir ja schon mal eine Moralpredigt hin und gut ist. Gott hat es nicht gemacht. Er hat es nicht so gemacht wie bei Hiob, wo er sagt, hey, wer bist du eigentlich, du Mensch? Was fällt dir ein, so mit mir zu reden? Siehst du nicht, was ich alles gemacht habe? Gott hat ihm auch nicht einen neuen Auftrag jetzt gegeben. Gott hat ihn jetzt auch nicht ermutigt, oder? Und hat gesagt, hey, du bist ein super Kerl, ich habe dich ausgestattet, ich versorge dich doch, ich kümmere mich drum. Nee, Gott hat was Geniales bei Elia jetzt gemacht. Er hat ihn nicht mal getröstet in dem Moment, sondern er hat zu ihm gesagt, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Er hat gesagt, hey, komm aus deinem Schneckenhaus, zieh deinen Kopf aus dem Sand, steh auf, ich begegne dir jetzt. Gott wusste ganz genau, was Elia jetzt gebraucht hat, und zwar eine persönliche Begegnung mit ihm als Vater, seinem Versorger, seinem Schöpfer. Das ist ein ganz hohes Gut, finde ich, wenn Gott zu dir sagt, hey, ich begegne dir jetzt, in diesem Raum, an diesem Ort, wo du gerade bist. Aber das Erste, was du machen musst, du musst aufstehen, du musst rausgehen. Sonst kann ich dir quasi ja nicht begegnen. Wenn du den Kopf im Sand hast, dann hörst du Gott nicht, weil das Sand ist im Ohr, ist meine Meinung. Und dann begegnet Gott ihm. Und wie begegnet er ihm? Natürlich im Feuer, oder? Oder im Erdbeben? Oder was, im Sturm? Weil Gott ist ja imposant, oder? Und wir wollen ja immer dieses Majestätische, dieses Pompöse und dieses Blitzartige von Gott. Nee, das hat Gott nicht gemacht. Sondern das war ein leises Säuseln. Es gibt unterschiedliche Übersetzungen, wie das da übersetzt wird. Aber es war ein Säuseln, sagen manche Übersetzungen. Und da ist Gott Elia begegnet. Es war nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Blitz und Donner und im Feuer oder so, wie er das vorher gemacht hat mit dem Altar, wo er das gegessen hat quasi oder aufgesaugt hat oder wie auch immer. Es war einfach nur dieses Säuseln, und es hat ausgereicht, dass Elia neue Kraft bekommen hat. Es hat ausgereicht, dass er wieder neuen Mut bekommen hat. Und Gott will auch dir begegnen. Nicht im Feuer, nicht im Sturm, nicht im Erdbeben. Da kriegst du gar nicht mit, dass Gott dir begegnet, weil du so mit allem beschäftigt bist, mit all deinen Gedanken. Es ist manchmal das Säuseln, wo Gott dir begegnen will. Und dann ist Gott richtig cool. Er begegnet ihm im Säuseln und dann gibt er ihm einen Auftrag und sagt, hey, geh los. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag und sagt ihm, wie er alles salben soll. Aber 7000 Menschen in Israel lasse ich am Leben, alle, die nicht vor dem Götzen Baal auf die Knie gefallen sind und seine Statue nicht geküsst haben. Hey, Elia war gar nicht alleine. Elia hat gedacht, er ist der einzigste Mensch. Denkst du auch manchmal, du bist der einzigste Mensch, dem es so geht? Nur du fühlst so, nur dir geht so. Du alleine bist jetzt hier in der Arbeit, du allein bist in der Familie. Nein! Guckt euch doch um, guckt eure Nachbarn an. Du weißt nicht, wie es deinem Nachbar geht. Du weißt nicht, ob dein Nachbar das Gleiche erlebt hat wie du. Natürlich haben wir das auch erlebt. Wir sind Menschen. Wir erfinden das Rad nicht neu, sondern wir haben auch manchmal die gleichen Gefühle wie der Nachbar. Und Gott sagt ihm, hey, es gibt noch 7000 weitere Leute. Wenn ich jetzt sage, es gibt noch weitere 7000 Leute von euch, ist das nicht ein Grund zur Freude zu sagen, ja cool, wir glauben alle an das Gleiche und es sind 7000 Leute hier. Passen nicht hier rein, da hätte die Gemeindeleitung, glaube ich, ein paar Probleme damit. Aber ich glaube daran, dass wir einfach viele Menschen sind, die das Gleiche kennen und die aber an das Gleiche glauben und an den großen Gott glauben, der das alles in seiner Hand hat. Und ich will dich ermutigen, wenn du heute Morgen gemerkt hast, wo du noch die Kontrolle in deinem Leben hast, wo du selber stolz und arrogant bist und die Zügel in deiner Hand hältst, ob es dein Konto ist, ob es deine Finanzen sind, ob es deine Arbeit ist, ob es deine Familie ist, dein Partner, deine Freunde, dein Haus, aber auch deine Vergangenheit, dann sage ich dir, gib die Kontrolle an Gott ab. Hol dir den Segen, den er dafür hat. Nicht den Fluch, den ich in Jeremia vorgelesen habe, sondern hol den Segen ab, weil Gott will dich segnen. Mit dem, was er immer gesagt hat, mit all dem Guten, mit all denen, die Gott lieben oder dienen, soll uns alles zum Besten dienen. Und das glaube ich auch. Das ist zwar nicht so, wie wir das uns manchmal vorstellen, so wie mit dem Festmahl. Ich stelle mir das auch mal immer alles anders vor. Besser, schöner, größer, mehr. Aber Gott hat andere Pläne damit. Und das finde ich so gut, weil das immer wieder eine Überraschung ist und auch immer wieder ein Abenteuer. Und ich habe euch ein Lied mitgebracht, das heißt, mehr von dir, weniger von mir. Wo ihr einfach selber vor Gott zur Ruhe kommen könnt und sagt, ja Gott, ich will mehr von dir und ich will weniger von mir geben. Weil aus eigener Kraft könnt ihr es nicht machen. Aus eigener Kraft könnt ihr die Kontrolle nicht abgeben. Aber Gott streckt euch heute Morgen die Hand hin und sagt, hey, ich versorge dich da, wo ich dich hingestellt habe. Ich habe es dir versprochen und ich habe es dir zugesichert. Und mein Wort ist lebendig und es wirkt heute genauso wie damals.